Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen mit zwei Reiseankündigungen. Einmal das Digitalministerium ganz links außen und das Umweltministerium ganz rechts außen von mir gesehen. Bitte.
Danke. Bundesdigitalminister Dr. Carsten Wildberger reist in die USA zu seinem Amtsantrittsbesuch. Er wird am Mittwoch und Donnerstag hochrangige Gespräche führen in Washington, D.C. Im Zentrum der Reise stehen die Vertiefung des transatlantischen Dialogs im Technologiebereich und der Austausch über gemeinsame Regeln für künstliche Intelligenz. Minister Wildberger wird unter anderem seinen US-amerikanischen Amtskollegen Secretary Howard Lutnick treffen, sowie den Unternehmer und KI-Berater des US-Präsidenten David O. Sachs. Weitere Gespräche sind geplant mit dem Senator Ted Cruz, mit der Senatorin Marsha Blackburn aus Tennessee, dem Kongressabgeordneten Ted Lieu aus Kalifornien, sowie mit weiteren Akteuren, die die US-amerikanische Debatte zu KI-Regulierung prägen. Ein Ziel der Reise ist, Möglichkeiten von gemeinsamen transatlantischen Standards bei künstlicher Intelligenz zu eruieren. Der Minister möchte das dynamische Umfeld in den USA nutzen, um die Partnerschaft zu Fragen von KI-Governance zu intensivieren. Es ist auch im Sinne des deutschen Innovationsstandortes, hier gemeinsame Regeln bei Zukunftstechnologien zu haben und möglichst wenig Handelshemmnisse.
Dazu Fragen? Herr Rinke?
Nein? Genau, danke. Herr Truppenthaler, können Sie bitte sagen, ob auch das Thema Digitalsteuer bei dieser Reise eine Rolle spielen wird?
Das ist keine Priorität für uns bei dieser Reise.
Das ist ja noch was anderes, ob es eine Rolle spielen wird oder ob es eine Priorität für Sie ist.
Also es ist kein Thema,
das anzusprechen.
Zum Thema Digitalsteuer laufen ja auch innerhalb der Bundesregierung Gespräche. Das heißt, das ist kein Thema, das wir aktiv ansprechen.
Dann noch das Umweltministerium.
Genau. Ich darf eine Reise von Bundesumweltminister Carsten Schneider am kommenden Mittwoch ankündigen. Da wird er in die Republik Moldau und dann weiter nach Rumänien reisen. Auf seiner dreitägigen Reise trifft der Minister politische Partner, um sich über aktuelle Umwelt-, Klima- und auch energiepolitische Fragen auszutauschen. Unter anderem trifft er in Chișinău den moldauischen Umweltminister Sergiu Lazarencu sowie Energieminister Dorin Djunghietu. In Bukarest trifft er seine Amtskollegin Diana Buzoianu zu einem bilateralen Gespräch und hier stehen insbesondere Fragen der europäischen Klima- und Umweltpolitik im Mittelpunkt. Im Rahmen seiner Reise besucht Minister Schneider auch Umweltprojekte in den Karpaten und dabei geht es insbesondere um den Schutz eines der größten Urwaldgebiete Europas und wie die europäischen Naturschutzregelungen hier für den weiteren Schutz beitragen können. Und Bundesumweltminister Schneider, das möchte ich am Ende noch betonen, drückt mit dieser Reise seine Unterstützung für den pro-europäischen Weg der Republik Moldau sowie für die neue rumänische Regierung aus.
Dazu eine Frage. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Frau Wolf, bitte.
Ja, es ist kein tagesaktuelles Thema und meine Frage betrifft im Grunde genommen alle Ministerien. Deswegen würde ich sie da einfach halber einfach an den Regierungssprecher gerne stellen.
Das wäre gut.
Und es geht um den Organisationserlass des Bundeskanzlers von Anfang Mai und die Neuzuschnitt bzw. die Verlagerung von Zuständigkeiten der Ministerien. Dieser Prozess ist angestoßen und im Organisationserlass heißt es, dass Einzelheiten dieser Übertragung oder des Übergangs bis zum 1. August dem Chef des Bundeskanzleramts mitgeteilt werden sollen. Das sind jetzt nicht mehr viele Tage, deswegen würde mich interessieren, können Sie mal einen Eindruck und einen Überblick geben, wie weit ist der Prozess der Übertragung und Verteilung von Zuständigkeiten in der Bundesregierung schon fortgeschritten oder womöglich auch schon abgeschlossen?
Also der Prozess läuft und Sie haben ja zu Recht gesagt, der 1. August ist der Stichtag, das sind noch 9 Tage. Bis dahin erwarten wir dann den Bericht der Ministerien, auch was die Neuzuordnung der verschiedenen Arbeitsbereiche angeht. Und ich kann das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, auch weil ich es nicht parat habe. Eben weil es ein Prozess ist, müssten wir abfragen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir das vielleicht dann zu dem Stichtag auch tun und jetzt nicht vorab einen Zwischenstand liefern, der dann auch wiederum nur eine Momentaufnahme darstellt.
Und eine Nachfrage dazu, können Sie mal eine Größenordnung geben, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt ministeriumsübergreifend die Häuser wechseln? Also wie viel Personalbewegung findet da insgesamt statt?
Ich habe dazu keine Gesamtzahl. Sie haben ja ungefähr aus dem Organisationserlass gesehen, welche Verschiebungen es gibt, auch die sich ergeben aus der Neubildung eines zusätzlichen Ressorts, auch der Neustrukturierung des Kanzleramtes, auch der Fokussierung des Wirtschaftsministeriums und so weiter. All diese Verschiebungen haben personelle Konsequenzen beziehungsweise betreffen Menschen, die in Referaten arbeiten. Aber ich habe da keine Gesamtzahl. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es die gibt. Aber vielleicht können wir das auch dann zum Stichtag addieren.
Dann Herr Rinke dazu.
Ja, eine konkrete Frage zu dem ITZ-Bund. Das ist ja eine der betroffenen Behörden. Frage ans Finanzministerium und ans Digitale, ob zwischen Ihren beiden Häusern mittlerweile geklärt ist, wo das ITZ-Bund, immerhin mehrere tausend Mitarbeiter, glaube ich, künftig angesiedelt sein wird.
Also ich kann gerne anfangen. Also da gilt das, was Herr Cornelius auch gerade gesagt hat, dass wir in den letzten Abstimmungen sind und wir dann zum Stichtag 1.8. da auch die finale Disposition bekannt geben können.
Ich habe da nichts weiter zu ergänzen. Die Verhandlungen laufen und davor können wir nichts mitteilen.
Also es gibt noch keinen Abschluss, nur um das, keine Einigung.
Wir können das dann zum 1.8. mitteilen.
Ja. Gut, dann neues Thema, Herr Schmidt-Denke.
Cornelius oder auch noch ans Verteidigungsministerium. Es geht um die Patriot-Lieferung. Da wurde ja vor einiger Zeit oder vor einigen Tagen bei dem Besuch auch des Verteidigungsministers gejubelt, wie jetzt man doch neue Patriot-Systeme der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Und jetzt ist irgendwie aber relativ wenig passiert. Anscheinend glauben die Amerikaner, wir geben eigene Patriot ab und irgendwann können wir dann neue bestellen in den USA. Ist aber schwierig, weil wir gar nicht so viele Systeme haben. Also wie ist denn da der Stand eigentlich? Wann wird denn die Ukraine jetzt in den also diese neuen Systeme bekommen können, die sie ja dringend braucht? Also da war so ein bisschen sehr viel Vorschusslorbeeren und jetzt wenig Ertrag erkennbar. Danke.
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen die zeitliche Perspektive realistisch schildern. Es gibt einen politischen Beschluss. Es gab die Bereitschaft des amerikanischen Präsidenten, die Initiative, sich deutlich stärker bei den ukrainischen Waffenlieferungen wieder zu engagieren. Das haben wir sehr stark begrüßt, weil die Position der amerikanischen Regierung vorher indifferent war. Jetzt ist sie geklärt. Teil dieser erhöhten Bereitschaft ist es eben auch, die Flugabwehr der Ukraine zu unterstützen. Deutschland hat über den Bundeskanzler und den Bundesverteidigungsminister angeboten, zwei Patriot-Systeme zu finanzieren. Und jetzt gibt es verschiedene Abwicklungsmodelle und die werden geprüft. Und da wird es auch sehr zeitnah eine Entscheidung geben, weil Sie ja recht haben, dass man damit nicht warten kann. Die verschiedenen Abwicklungswege wurden auch aus den Häusern in Hintergründen und so weiter geschildert. Ich kann gerne unter 2 gehen oder unter 3. Ich würde mal unter 2 gehen.
Dann gehen wir unter 2.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter 3. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
So, was den Zeitplan betrifft, laufen momentan die Verhandlungen sowohl mit der Industrie als auch mit den amerikanischen Partnern über die genaue Abwicklung. Das ist auf die Arbeitsebene gegangen, eben zu den Leuten, die genau die Systeme beurteilen können. Es gibt auch technische Unterschiedlichkeiten bei den verschiedenen Systemen. Das heißt, nicht jedes System, das aus Deutschland geliefert werden kann, kann sofort ersetzt werden. Und diese Feinabstimmung läuft. Und insofern ist zwischen der politischen Entscheidung, sich stärker zu engagieren, und der tatsächlichen Umsetzung einfach eine Zeit nötig. Und die wird jetzt möglichst schnell abgearbeitet, oder dass die Aufgaben werden jetzt schnell abgearbeitet, auf das dann Systeme geliefert werden können.
Dann wollen Sie was ergänzen, oder?
Kleine Ergänzung vielleicht von meiner Seite. Genau, also so wie es eben schon skizziert wurde, haben wir ja gesagt, dass die weiteren Details in dieser Expertengruppe auch besprochen werden sollen. Da kann ich tatsächlich sagen, dass im Laufe dieser Woche diese Gespräche geplant sind, dann quasi geschaut werden muss, wie die Ergebnisse da sind. Den können wir natürlich nicht vorweggreifen. Und vielleicht ganz insgesamt, um das zu unterstreichen, was Herr Cornelius eben auch schon gesagt hat, muss man natürlich immer auch im Hinterkopf behalten, dass wir als Bundeswehr für uns auch auch handlungsfähig bleiben müssen. Wir wollen und müssen unsere NATO-Verpflichtungen erfüllen und natürlich auch für die Landes- und Bündnisverteidigung entsprechend selbst aufgestellt sein. Und da muss man immer auch berücksichtigen, dass die Systeme, die wir noch haben, nicht unbedingt durchgängig für uns im Einsatz sind, sondern einige sind ja zum Beispiel auch in Polen im Einsatz. Das heißt, das muss natürlich alles abgewogen werden und sind dann genau die Punkte, die in den Gesprächen auch mit aufgefasst werden muss. Und die müssen wir jetzt abwarten. Und dann wird sich zeigen, welchen Weg man gehen kann.
Kurze Nachfrage, wenn möglich. Die Aussage von Donald Trump, dass das ja jetzt innerhalb weniger Tage passiert, die er getan hat, ist dann also wieder abzubuchen unter den üblichen Aussagen von Trump, denen man nicht quasi trauen kann oder wo man nicht weiß, was das überhaupt bedeutet und welche Zeitfristen da genannt werden. Das wäre ja nichts Neues.
Sie werden verstehen, dass wir die Äußerung des amerikanischen Präsidenten nicht benoten.
Dann Herr Wurzel.
Danke. Nur noch eine Verständnisfrage. Frau Jäning, vielleicht könnten Sie noch mal erklären, was die Systeme genau kosten, also inklusive Raketen, ohne Raketen, da kursieren so verschiedene Zahlen. Wäre hilfreich, wenn Sie da noch mal was zu sagen könnten.
Also tatsächlich fällt es mir schwer, jetzt eine absolute Zahl in den Raum zu stellen, weil man einfach berücksichtigen muss, dass das Patriot-System natürlich ein sehr komplexes Waffensystem ist, was aus unterschiedlichen Funktionseinheiten besteht. Beispielsweise sei hier genannt Radareinheiten, Feuereinheiten. Es geht um die Munition, es geht um Startgeräte und so weiter. Das heißt, je nachdem, in welchem Komplex man dann dieses Waffensystem zur Verfügung stellt, kann natürlich am Ende auch entsprechend ein anderer Preis rauskommen. Das ist das ist immer nach der jeweiligen Konfiguration abhängt. Deswegen halten wir uns da mit absoluten Zahlen sehr zurück. Was ich aber hier nochmal hervorgeben kann, das hat ja auch der Minister in der vergangenen Woche am Rande seines Besuchs in Washington geäußert, dass man für ein vollständiges System von rund 1 Milliarde Euro durchaus ausgehen kann. Aber wie gesagt, diese Summe ist jetzt auch nicht vereinzelt zu sehen, sondern hängt ganz davon ab, wie viele Flugkörper, welche Mobilität wird gewählt und ähnliches. Also aufgrund dieser unterschiedlichen Konfigurationen können wir da jetzt leider auch keine die Zahl in den Raum stellen, an der Sie sich dann festhängen können.
Dann Herr Rinke.
Nur zum Verständnis entweder an Herrn Cornelius oder Frau Jenning. Die Gespräche, die finden jetzt nur mit den Europäern statt. Also Raytheon verkauft ja die Systeme auch weltweit. Es wäre theoretisch wie bei Munition denkbar, dass man auch mit Südkorea oder anderen Ländern im Gespräch ist.
Diese Gespräche finden zwischen den USA und den europäischen Partnern statt.
Keine.
Okay. Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann neues Thema, Herr Jahn.
Vielen Dank. Eine Frage an das Auswärtige Amt zu den Gesprächen der E3 mit Iran in Istanbul am Freitag. Da würde mich interessieren, wer für die deutsche Seite teilnimmt, was Deutschland erwartet von dem Gespräch und was eigentlich passieren muss, was Iran tun müsste, damit dieser sogenannte Snapback-Mechanismus nicht ausgelöst wird.
Also die Gespräche finden auf Expertenebene statt. Das ist das, was ich Ihnen zu dem Niveau der Gespräche sagen kann. Ganz grundsätzlich gilt, was unsere Erwartungen angeht, Iran darf niemals in den Besitz einer Nuklearwaffe gelangen. Deswegen arbeiten Deutschland, Frankreich und Großbritannien im E3-Format weiter mit Hochdruck an einer nachhaltigen und verifizierbaren diplomatischen Lösung für das iranische Atomprogramm. Dieses Vorgehen ist auch mit den USA abgestimmt. Und ganz klar ist, falls bis Ende August keine Lösung erreicht werden sollte, keine diplomatische Lösung, wie ich das gerade angesprochen habe, bleibt auch der Snapback eine Option für die E3.
Nachfragen dazu? Sehe ich nicht. Dann neues Thema, Herr Fechtner.
Vielen Dank, Fechtner. DTS-Frage an das Umweltministerium und das Verkehrsministerium. Die Frage ist, wie stehen Sie zu den EU-Plänen für ein Verbrennerverbot für Mietwagen und Firmenwagen ab 2030?
Wer möchte beginnen?
Ja, das liegt dem, darf ich mal das Wirtschaftsministerium? Danke, es liegt im Wirtschaftsministerium. Das glaubt man nicht, aber es liegt tatsächlich bei uns. Aber
Die EU-Kommission arbeitet momentan an einem Legislativvorschlag zur Dekarbonisierung von Unternehmensflotten. Diese soll verschiedene Maßnahmenvorschläge enthalten, die zur Erhöhung des Anteils CO2-emissionsarmer Fahrzeuge im gewerblichen Unternehmensflotten beitragen könnte. Deswegen liegt es auch bei uns wegen gewerblichen Unternehmensflotten. Die Kommission hat den Mitgliedstaaten, damit auch uns, aber noch keine Vorschläge vorgelegt. Die sollen erst Ende des Jahres erfolgen. Dementsprechend sind das erst nur Presseberichte, die ich hier nicht kommentiere. Wenn die Vorschläge vorliegen, dann werden wir uns die anschauen innerhalb der Bundesregierung und dann gemeinsam bewerten, aus Sicht des BMWE natürlich unter Berücksichtigung von Wirtschaftsinteressen.
Nachfrage dann dazu. Ich weiß jetzt auch nicht, ob welches Ministerium das dann jetzt betrifft, weil viele Autovermieter beklagen vor allem die nicht ausreichende Dichte an Ladesäulen. Würden denn 5 Jahre ausreichen, um die Kapazitäten entsprechend den vielleicht angedachten Plänen auszubauen?
Ich hätte mich ja geäußert, dass ich mich zu Presseberichten hier nicht kommentiere, sondern wir die Vorschläge erst abwarten.
Aber vielleicht, weil wir uns ja gestern auch dazu eingelassen hatten, noch einmal die Ergänzung und der Verweis auf den aktuell gültigen Koalitionsvertrag, der sehr klar darlegt, dass die Bundesregierung grundsätzlich die Elektrifizierung von Firmenflotten unterstützt und beispielsweise mit unseren Ladesäulenprogrammen ja auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen wird und derzeit ja auch schon schafft, grundsätzlich eine pauschale Quote allerdings ausdrücklich abgelehnt wird. So steht es explizit im Koalitionsvertrag und das wird dann aller Voraussicht nach auch die Richtung sein, mit der man in die Verhandlung geht.
Dann doch das Umweltministerium noch.
Nur damit keine Verwirrung entsteht, also das Thema Flottengrenzwerte insgesamt liegt tatsächlich federführend bei uns und wie die Kollegin gerade richtig ausgeführt hat, bei den Firmenwagen ist es an der Stelle anders. Super, danke.
Dann haben wir das geklärt. Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hatte ich noch, Herr Rinke, neues Thema und dann hatte ich drüben noch eins. Ja.
Ja, Frage zu den Zollverhandlungen mit den USA geht an Herrn Cornelius und Frau Ungrath. Es gibt jetzt zunehmend Presseberichte, dass etliche EU-Regierungen möchten, dass Anti- oder Gegenmaßnahmen der EU jetzt schon vor dem 1. August umgesetzt werden. Deswegen nochmal zur Sicherheit die Nachfrage, Herr Cornelius, was ist die Position der Bundesregierung? Unterstützt sie, dass jetzt auch schon vor dem 1. August solche Gegenzölle erhoben werden, weil die USA ja zum Beispiel auf Autos mittlerweile auch schon 25% erheben?
Der Bundeskanzler hat ja hier an dieser Stelle am Freitag klargemacht, dass er für das Erreichen des Verhandlungsziels, auch des Zeitpunkts, ein Inkrafttreten von Gegenmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht für geeignet hält. Deswegen war ja auch sein Plädoyer, die Zeit für die Verhandlungen bis Ende Juli zu nutzen. Dies enthält natürlich auch die Botschaft, dass man für die Zeit nach Ende Juli vorbereitet sein muss. Und genau in dieser Abwägung wird momentan zwischen Kommission und den Mitgliedstaaten gesprochen. Die Verhandlungen sind intensiv, sie liegen federführend bei der Kommission. Da belassen wir es auch dabei, aber Sie können versichert sein, dass es auch übers Wochenende intensivste Kontakte gab zwischen der Bundesregierung, der Kommission und den Partnerländern, die in dieser Frage stark betroffen sind, auch um der amerikanischen Seite klarzumachen, dass zum Ende Juli eine Lösung vorliegen muss.
Zusatz? Ja.
Darf ich kurz nachfragen, Herr Cornelius, bei der Vorbereitung dieser Gegenmaßnahmen beziehen, sollten die sich nach Meinung der Bundesregierung nur auf Gegenzölle beziehen oder sogenannte Anti-Coercion Measures oder Initiatives, die auch andere nicht-tarifäre Gegenmaßnahmen betreffen?
Die Kommission hat die möglichen Gegenmaßnahmen alle skizziert und die Bundesregierung steht hinter den Vorschlägen der Kommission.
Dann, Frau Kollegin, das Weiße ist an.
Das Weiße, okay. Dazu mit die Anti-Coercion Initiative. Letzte Woche hat Macron und dafür sehr stark beworben und das andere europäische Partner irgendwie seine Initiative ergreifen, dass, falls es zu keinem Ergebnis kommt am 1. August, dass die Europäer das tatsächlich, diese ACI in Gang bringen. Hat der Herr Macron mit Herrn Merz darüber gesprochen?
Der französische Präsident und Bundeskanzler haben am Wochenende auch über dieses Thema gesprochen und sich abgestimmt und die Maßnahmen zum 1. August sind, so wie ich sie geschildert habe, in Vorbereitung.
Und wird das Thema sein zwischen Macron, wenn er nach Berlin oder hier die Umgebung nach Deutschland reist?
Präsident Macron kommt am Mittwoch nach Berlin und Sie können sicher sein, dass es ein Thema sein wird.
Weitere Fragen zum Thema Zölle? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema. Herr Kollege, Sie hatten noch eine Frage.
Genau. Geht um den Autobahnbau. Seit gut einer Woche gibt es vermehrt Kritik daran, dass wegen des nicht verabschiedeten Haushalts wichtige Projekte beim Autobahnbau nicht ausgeschrieben werden, generell das Geld nicht fließe, das notwendig sei. Die Bauindustrie sagt das, die Autobahn GmbH selbst, immerhin bundeseigen, deren Betriebsrat. Wie geht die Bundesregierung damit um und was hat sie unternommen, seit diese Kritik laut wurde?
Ja, vielleicht fange ich da mal an. Es ist so, dass wir in sehr engem Austausch stehen mit dem BMF, wie wir eben im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, in der wir uns nun einmal befinden. Und das die grundsätzliche Probleme an der Sache ist, dass eben noch kein Haushalt für 25 da ist und wir eben nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung agieren können. Hier stehen wir sehr eng im Austausch mit dem BMF, um zu schauen, wie wir die drängendsten Bedarfe abarbeiten können und auch finanziell unterfüttern können. Wir sind auch sehr zuversichtlich, dass wir da zeitnah zu guten Lösungen kommen werden. Lassen Sie mich aber noch mal betonen, dass es so ist, dass laufende Projekte, laufende Vergaben und auch Maßnahmen, die eben der Verkehrssicherheit dienen und dem laufenden Betrieb nicht betroffen sind. Das heißt, hier wird ganz normal weitergearbeitet. Und lassen Sie mich auch noch mal sagen, dass wir hier immer im hypothetischen Rahmen sind. Also es sind Maßnahmen, die gegebenenfalls nicht so ausgeführt werden können, wie sie geplant waren, aber immer vorausgesetzt, dass kein Problem gefunden wird. Und da sagte ich ja gerade, dass wir sehr zuversichtlich sind, dass wir eine Lösung finden.
Zusatz? Was hieße denn zeitnah? Also eher ein, zwei Wochen, ein, zwei Monate?
Ja, man muss sich immer vor Augen führen, dass ja diese Vergaben auch nicht alle auf einen Schlag stattfinden, sondern natürlich auch übers Jahr getaktet sind. Und hier ist das Ziel natürlich schon, die Maßnahmen, die dann eben am nötigsten sind und als erstes an der Reihe sind, dann eben auch peu à peu so auszufinanzieren, dass sie weiterhin wie geplant stattfinden können.
Weitere Fragen zum Thema Autobahn? Das sehe ich nicht. Dann Herr Rinke, neues Thema.
Ja, das Thema ist Luftverkehrssteuer. Ich hätte ganz gerne gewusst, auch wahrscheinlich vom Verkehrsministerium, ob jetzt geplant ist, dass die geplante Rücknahme der Erhöhung der Luftverkehrssteuer schon 2026 kommen soll. Und vielleicht dann dazu gehört auch die Frage ans Finanzministerium, ob das schon im Haushaltsentwurf enthalten ist.
Ich glaube, die Frage müsste grundsätzlich vom Finanzministerium beantwortet werden. Wir setzen uns dafür ein, dass der Luftverkehrsstandort Deutschland weiterhin attraktiv bleibt. Dazu zählen auch die entsprechenden Rahmenbedingungen, aber zu den Einzelheiten, was dieses Thema betrifft, müssen Sie sich ganz gerne finden.
Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, es ist im Koalitionsvertrag ja vorgesehen, dass es diese Absenkung kommt. Aber was im Koalitionsvertrag ja auch deutlich wird, ist, dass alle geplanten Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt ist. Und Sie wissen auch, dass wir am 30. Juli hier den Haushalt 26 vorstellen werden. Und dann werden wir das auch bekannt geben.
Ja, darf ich noch kurz nachfragen? Bitte? Ist es denn geplant von Ihrem Minister, dass es im Haushalt 26 schon verankert wird?
Das habe ich akustisch.
Ist es geplant von Herrn Klingbeil, dass es im Haushalt 26 schon verankert wird?
Ich habe ja gerade darauf hingewiesen und Sie wissen, dass die Verhandlungen zum Haushalt auch gerade noch laufen. Es ist ein Vorhaben, das vorgesehen ist im Koalitionsvertrag, aber eben unter Finanzierungsvorbehalt. Das heißt, man muss gucken, ob die Mittel dafür möglich sind. Und wir werden am 30.07. dann den Haushalt für 26 vorstellen und das dann auch beantworten.
Weitere
dazu hätte ich noch eine
dazu?
Nachfrage.
Dann erst Frau Abbas, dann Herr Rinke. Achso, Sie sind eine neue. Frage, ja. Dann Herr Rinke nochmal.
Können Sie uns vielleicht bitte das Volumen sagen, um was es da geht, damit man wissen kann, wie groß die Gegenfinanzierung sein müsste im Haushalt?
Das habe ich leider nicht parat, das müsste ich nachreichen.
Danke.
Dann noch weitere Fragen dazu? Das ist nicht. Dann gehe ich weiter mit der Liste. Herr Jahn hatte noch eine Frage.
Ja, eine Frage an Herrn Cornelius. Es geht um Afghanistan, die Abschiebung. Da gab es einen Bericht, dass im Gegenzug für die Abschiebung geplant ist, dass Konsularbeamte von Afghanistan nach Deutschland kommen können. Können Sie das bestätigen und was genau ist da geplant? Die FAZ hatte das berichtet.
Die Rückführung lief ja erfolgreich ab. Die Regierung von Katar war hilfreich bei der Vermittlung auf technischer Ebene. Wir haben auf dieser technischen Ebene regelmäßig Kontakt mit der de facto Regierung in Afghanistan. Und im Zuge dieses Austausches, im Zuge der Kommunikation wurde verabredet, Vertreter der afghanischen Verwaltung im deutschen Konsular, in der afghanischen Konsularverwaltung hier einzugliedern, um die weiteren geplanten Rückführungsflüge zu unterstützen. Und dieser Austausch ist mit diesem Flug einhergegangen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dazu, Frau Wolf?
Ja, wenn Sie sagen, diese Übertragung von diesen beiden diplomatischen Mitarbeitern soll dazu dienen, weitere Flüge zu ermöglichen oder zu erleichtern, sind weitere Flüge bereits in Planung?
Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie an der systematischen Rückführung von vor allem von Straftätern festhält, und das ist mit einem Flug nicht erledigt.
Aber gibt es bereits konkrete Planungen für weitere Flüge?
Zu weiteren Planungen keine Auskunft geben.
Dann neues Thema, Herr Kollege.
Hat sich erledigt.
Genau, danke.
Nee, bei Ihnen hat sich nicht erledigt. Bei Ihnen hat sich erledigt, genau.
Ja, da Sie ja eben schon den Besuch von dem französischen Präsidenten angesprochen haben und ein bisschen Einblick gegeben haben, würde ich es nochmal versuchen beim Thema FCAS und wollte mal fragen, ob das auch ein Thema ist, das da eine Rolle spielen wird und vielleicht, ob man da auch schon eine Einigung erwarten kann beim Thema, you know, wer übernimmt den Lead bei dem Projekt.
Der französische Präsident kommt ja zu einem Arbeitsbesuch, bei dem sämtliche Themen der bilateralen und der europäischen Politik und auch der großen, weiten Weltpolitik eine Rolle spielen werden. Zu FCAS habe ich keinen neuen Sachstand, vielleicht mag das BMVG noch ergänzen, aber ich kann Ihnen da den Gesprächen nicht vorweggreifen.
Also Gesprächen kann ich auch nicht vorweggreifen, aber was ich Ihnen mitteilen kann, ist, dass ja auch der Verteidigungsminister am Donnerstag auf seinen Amtskollegen treffen wird. Auch da wird das sicherlich ein Thema sein, aber den Abstimmungen können wir natürlich nicht vorweggreifen.
Können Sie denn vielleicht schon jeweils sagen, ob dazu Gespräche auf der Ebene des Präsidenten und des Bundeskanzlers laufen oder ob die derzeit nur auf der Verteidigungsministerebene stattfinden?
Es gibt keine direkten Gespräche momentan dazu.
Dann Frau Abbas.
Ich habe eine Frage zu einem Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Es geht um die Ausweitung von Schwangerschaftsabbrüchen. Vielleicht an das Gesundheits- oder an das Justizministerium an der Stelle. Können Sie uns sagen, ob eine solche Ausweitung der Kostenübernahme zwangsläufig mit einer Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einhergehen muss oder ob es auch Wege gibt, das Ganze auszuweiten, ohne den Paragraph 218 abzuschaffen. Danke.
Wer möchte?
Ja, ich kann anfangen. Grundsätzlich kann ich sagen, fürs BMG, der Koalitionsvertrag ist Richtschnur für die Reformvorhaben des BMG in dieser Legislatur. Aber konkrete Gesetzesvorhaben zu dem von Ihnen genannten Thema sind derzeit noch nicht spruchreif. Das ist alles, was ich derzeit dazu sagen kann.
Das Justizministerium vielleicht?
Ich kann nur ergänzen, dass für die Kostenübernahme für Schwangerschaftsabbrüche, die ist eben geregelt im Sozialgesetzbuch 5 und dafür sind nicht wir zuständig, sondern das BMG.
Können Sie denn meine Frage grundsätzlich beantworten, ob eine Ausweitung der Kostenübernahme für Schwangerschaftsabbrüche nur dann möglich ist, wenn Schwangerschaftsabbrüche auch legalisiert werden? Das ist ja eine Frage auch jenseits des Standes.
Das habe ich derzeit nicht parat, aber ich kann gerne bei uns die Fachabteilung fragen und dann würde ich es gegebenenfalls nachreichen.
Danke.
Das wäre schön, dann merken wir uns das, dass es eine Nachlieferung geben soll. Gibt es weitere Fragen zu diesem Aspekt Gibt es nicht, dann habe ich noch Herrn Wurzel auf meiner Liste.
Danke. Frage an Herrn Cornelius. Mich würde interessieren, wie Sie blicken auf den bevorstehenden EU-China-Gipfel, der am Donnerstag sein wird in Beijing. Welche Erwartungen Sie da als Bundesregierung haben und ob Sie den durchaus robusten Kurs der Kommissionspräsidentin mittragen in Bezug auf China?
Wir beobachten diesen Gipfel mit hohem Interesse. Der Bundeskanzler hat ja auch angekündigt, dass er sich im zweiten Halbjahr auch intensiver mit unseren Partnern in Südostasien und Ostasien befassen möchte und auch dorthin reisen möchte. Die Gespräche der Kommission mit China finden im Rahmen der momentan durchaus angespannten Situation statt. Deswegen sind wir sehr interessiert, wie sich China und wie sich die Regierung positioniert, auch der Europäischen Union gegenüber. Es sind im Kern Handelsfragen, es sind andere Fragen. Sie kennen die Agenda. Und die Kommission hat die Unterstützung der Bundesregierung in ihrem Kurs.
Nachfrage dazu. Ein Thema wird ja wohl auch sein, der Umgang mit seltenen Erden, wo die chinesische Regierung ja zurzeit den Daumen stärker drauf hat als bisher. Inwieweit sorgen Sie sich, dass es da zu Lieferengpässen kommen könnte?
Ich glaube, dass die Bundesregierung wie die Europäische Kommission genauso hohes Interesse an offenen und fairen Handelsbeziehungen hat wie die chinesische Seite auch. Das heißt, wir sind alle interessiert an offenen, fairen Märkten, an Reziprozität und an WTO-konformen Handelsbedingungen. Und in diesem Rahmen müssen wir auch das Thema seltene Erden sehen.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hat der Herr Rinke noch eine Frage.
Herr Cornelius, vielleicht können Sie uns bitte noch ein paar Einzelheiten sagen zu dem Treffen, was nachher stattfindet, zwischen dem Kanzler und dem Vizekanzler und der Wirtschaftsministerin mit den CEOs. Da ist mir noch nicht ganz klar, wer eigentlich danach dann vor die Presse treten wird. Ist das schon klar?
Das ist alles klar. Heute wird der Bundeskanzler um 13 Uhr die Vertreter dieser Unternehmensinitiative Made for Germany empfangen. Diese Unternehmensinitiative hat meines Wissens heute bereits ihre Ziele kommuniziert und ist dazu auch öffentlich geworden. Wir haben diese Unternehmensinitiative begrüßt und unterstreichen die intensive Zusammenarbeit durch das Treffen, das der Bundeskanzler im Kanzleramt veranstaltet, zu dem er einlädt und an dem wir natürlich auch der Bundesfinanzminister Klingbeil und Bundeswirtschaftsministerin Reiche teilnehmen werden. Die Unternehmen werden den Bundeskanzler und die Minister über ihre Initiativen informieren. Es geht dann um die Standortbedingungen, die wir hier in Deutschland haben. Und wie wir schon in unserem Terminhinweis angekündigt haben, werden so etwa gegen 14.20 Uhr der Bundeskanzler und die Initiatoren, Herr Busch von Siemens und Herr Sewing von der Deutschen Bank, ein Statement geben. Das wird live gestreamt, falls Sie nicht die Gelegenheit haben, ins Kanzleramt zu kommen. Und ansonsten verweise ich gerne auf die Kommunikation der Unternehmen.
Zusatz, Herr Rinke.
Herr Cornelius, es gibt den Vorwurf, dass das eine PR-Aktion der Unternehmen sei, die in Wirklichkeit gar nicht so viele neue Investitionssummen in den Raum stellen würden, sondern das Zusammensammeln, was Sie ohnehin vorhatten und dass nur große Unternehmen, also Konzerne, eingeladen worden seien. Was sagen Sie zu der Kritik?
Ich glaube, es ist ein sehr wertvolles Zeichen, wenn die deutsche Industrie ihre positive Grundhaltung gegenüber dem Standort Deutschland und ihre Bereitschaft, hier zur Verbesserung des Investitionsklimas beizutragen, dokumentiert. Das ist ein ganz wuchtiges Signal, nicht nur an die eigene Bevölkerung, sondern auch an ausländische Investoren, die sich fragen, ob diese Politikwende, die die Bundesregierung eingeleitet hat, nun zu Rahmenbedingungen führt, die ihre Investitionen auch hier rentabel machen. Deswegen ist das keine PR-Aktion, sondern es ist eine konzertierte Aktion, wo Regierung und Industrie zeigen, dass in diesem Land Investitionen möglich ist und dass es sich lohnen. Der Bundeskanzler hat deswegen die Absicht begrüßt, das hier zu machen. Über die einzelnen Investitionszahlen und die Aufschlüsselung werden die Firmen Auskunft geben. Und ich glaube, danach kann man sich eine Meinung bilden. Und selbst wenn es die Addition von bereits geplanten Investitionen ist, ist es ein wuchtiges Signal, diese Zahlen sich anzusehen. Aber ich empfehle noch einmal, die tatsächlichen Summen, die genannt werden, sich anzuschauen. Da will ich der Initiative nicht vorweggreifen. Sie müssten das also mit denen klären. Und was nun den Mittelstand oder das Handwerk betrifft, es ist so, dass es nach unserer Kenntnis auch eine Beteiligung von Mittelständlern gibt. Unabhängig davon hat sich der Bundeskanzler mit sehr, sehr vielen Wirtschaftsvertretern in den letzten Tagen getroffen, auch Vertretern des Mittelstandes, zum Beispiel beim Tag der Bauindustrie, beim Sommerfest des parlamentarischen Mittelstandes, der Unionsfraktion. Und ich glaube, es ist in diesem Land auch nie ein Fehler darauf zu verweisen, dass der Großteil der deutschen Unternehmen mittelständisch geprägt ist. Das heißt, der deutsche Mittelstand und das Handwerk vor allem sind im Zentrum der deutschen Wirtschaftskraft und stehen insofern auch im Zentrum der Politik der Bundesregierung. Das betrifft vor allem auch das Handwerk, das will ich auch noch mal ganz ausdrücklich sagen. Das Handwerk ist ein ganz wichtiger Pfeiler in diesem Investitionsrahmen, der nun auch gezeichnet wird. Aber all dies wird gewürdigt, wird von der Bundesregierung auch ständig betont. Und dass heute Großunternehmen da sind, komplementiert den Rahmen, der durch die Politikwende, vor allem in der Wirtschaftspolitik, sichtbar werden soll.
Dann Frau Wolf dazu.
Ja, neben dem Vorwurf, dass es eine PR-Veranstaltung ist, steht auch die Vermutung oder die Perspektive im Raum, dass diese Unternehmen mit einer ziemlich hohen Erwartungshaltung in dieses Treffen im Bundeskanzleramt kommen wollen, sowohl was mögliche weitere Subventionierungen für die Industrie angeht, als auch was beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren und sichere Rahmenbedingungen, Planungssicherheit angeht. Können Sie da sagen, haben Sie da schon Anhaltspunkte dafür, dass es hohe Erwartungen an die Bundesregierung gibt und ist die Bundesregierung denn ihrerseits bereit, einen Schritt auf die Unternehmen zuzugehen, wenn sie diese Investitionen schon so begrüßt?
Sie haben hier einen Konflikt konstruiert, den ich so nicht teilen kann, weil die Bundesregierung die Agenda der Vereinfachung von Planungsverfahren im Zentrum ihrer Koalitionsvereinbarung verankert hat. Genauso die Vereinfachung oder die Erleichterung von Investitionen. Das heißt, hier ergänzen sich zwei Interessen aufs Beste. Und ich kann auch jetzt keine Verwerflichkeit darin erkennen, dass die Industrie, die hier für Hunderttausende Arbeitsplätze, Millionen von Arbeitsplätzen sorgt, vom Bundeskanzler und der Bundesregierung mit spitzen Fingern angefasst werden soll. Das ist eine positive Initiative, die in jedem Land, in jedem Industrieland so gepflegt wird zwischen Regierung und Industrie. Und insofern gibt es da keine Erwartungshaltung, es gibt keine Forderung, es gibt einen Austausch im beiderseitigen, wohlgeleiteten Interesse, dieses Land zu mehr Wachstum zu bringen, Beschäftigungssicherheit zu erhöhen und hier eine Zukunftssicherheit einzuziehen.
Kurze Nachfrage. Also auch wenn es keine Erwartungshaltung aus Ihrer Sicht gibt, aber das heißt, Sie gehen davon aus, dass diese Milliarden in Investitionen getätigt werden, ohne dass in irgendeiner Form, wir können es Gegenleistungen nennen, entgegenkommen, politische Schritte auf die Wirtschaft zugefordert oder zumindest begrüßend entgegengenommen werden.
Also die Tatsache, dass der Bundeskanzler die Industrie heute trifft, zeigt, dass er das begrüßt, was sie tun. Wenn das für sie kompromittierend ist, dann kann ich das leider nicht abschwächen. Insofern ist es keine Verwerflichkeit, wenn die Industrie ihre Interessen auch kenntlich macht. Das ist eine völlig normale Auseinandersetzung in einem demokratischen und transparenten Staatswesen, dass die Industrie Interessen hat, sie artikuliert und die Regierung sagt, ob sie diese Interessen erfüllen kann oder nicht. Dazu gehören zum Beispiel beschleunigte Planfeststellungsverfahren oder Genehmigungsverfahren, die Sie ja auch genannt haben.
Weitere Fragen zu dem Treffen? Das sehe ich nicht. Hatte ich doch, dazu noch?
Nur zur Klarstellung. Ist der Zielgruppe dieses Initiative mehr ausländische Investitionen nach Deutschland zu bringen oder ist es tatsächlich das zu vereinfachen und zu verbessern für die deutsche Industrie hier?
Die Gruppe, die heute im Kanzleramt kommt, sind deutsche Industrieunternehmen. Das sind natürlich alles keine rein deutschen Unternehmen, es sind Unternehmen, die global engagiert sind und zur Stärke der deutschen Wirtschaft beitragen. Insofern ist deren Investitionsbereitschaft in den Standort Deutschland auch ein Signal an Investoren von außerhalb Deutschlands, dass das hier eine gewisse Investitionsgarantie auch mit sich bringt, dass sie an die Stabilität dieses Landes auch glauben. Was ausländische Investitionen betrifft, kann ich darf ja darauf verweisen, dass vor einer Woche eine Runde von Investoren beim Bundeskanzler auch zum Abendessen war und auch über die Investitionsbereitschaft in den Standort Deutschland gesprochen haben. Das sind Initiativen, die Hand in Hand gehen und die im Prinzip die Wirtschaftsfreundlichkeit, aber auch wirklich die Bereitschaft zu einem großen, großen Aufbruch in der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung vermitteln sollen.
Zusatz. Da Sie diese Abendessen erwähnt haben, können Sie da Anhaltspunkte, Länder, wo waren die, also namentlich, wenn Sie das nicht sagen könnten, wo kamen die her, aus wie vielen Ländern oder irgendeinen Anhaltspunkt dazu?
Wir haben das letzte Woche kommuniziert, das können Sie da gerne nachschauen oder wir liefern es nach.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann neues Thema, Herr Fechner nochmal.
Vielen Dank. Noch ein eher buntes Thema. Frage zur Frauen-EM an Herrn Cornelius. Plant der Bundeskanzler bei einem Finaleinzug der Frauenfußballnationalmannschaft das Finale am Sonntag in Basel zu besuchen?
Also der Bundeskanzler ist ein fanatischer Anhänger dieser Frauen-WM, wie ich am Samstagnacht um 12 oder um 12:30 Uhr morgens erfahren durfte, weil dann mein Telefon gebimmelt hat. Und er wäre auch gerne am Mittwoch schon präsent gewesen. Jetzt ist am Mittwoch der französische Präsident da, was wiederum nichts zu tun hat mit der Niederlage der französischen Frauennationalmannschaft am Samstag. Aber das Treffen ist dem Kanzler wichtig, deswegen wird es auch stattfinden. Und sollte die Nationalmannschaft der Frauen ins Finale kommen, plant der Kanzler eine Teilnahme. Und er wird ganz sicherlich alles ihm Erdenkliche tun, diesen Finaleinzug zu ermöglichen. Aber am Ende bleibt es bei der Mannschaft. Und da ist seit Samstag ein ganz hohes und tolle Begeisterung und ein Vertrauen vorhanden.
Ja, vielleicht noch eine Nachfrage dann. Sieht die Bundesregierung in dem Team auch vielleicht ein Vorbild, da sich die Mannschaft ja nach herben Rückschlägen immer wieder zusammenraufen konnte?
In sämtlichen Frauenteams besteht ein großer Vorbildcharakter.
Dann habe ich noch eine Frage. Also Herr Rinke dann auch noch, aber hier, bitte.
Ich habe auch noch eine saisonal passende Frage. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Bundesregierung die Schwimmfähigkeit der Menschen in unserem Land verbessern möchte. Und deshalb werden wir neben Sporthallen auch Schwimmbäder und Schwimmcontainer fördern. Da wollte ich mal fragen, was daraus geworden ist, wie ich mir das genau vorstellen kann. Insgesamt ist, glaube ich, 1 Milliarde war dafür zugesagt.
Das wäre, weiß ich nicht, Sport in?
Sport ist innen oder Frau Schenderlein, das wäre, wer wäre das? Ich?
Familie?
Keine. Können Sie nichts mehr sagen? Gut, also ich kann den Investitionsstand nicht Ihnen geben, aber das Ziel ist nach wie vor nicht falsch.
Vielleicht findet sich ja doch noch ein Ministerium.
Vielleicht können wir da auch noch mal was nachreichen. Was wäre es genau? Also Sie wollen wissen, was mit der Investitions...
Genau, ob diese Milliarde fließt oder wo das eingepreist ist, in welchem Sondervermögen und was die Bundesregierung generell macht.
Ich glaube,
macht.
Es ist natürlich auch Teil der Infrastrukturmaßnahmen, dass man auch die öffentliche Hand stärkt, auch die Kommunen stärkt. Wir haben, wissen ja, dass es eine hohe Zahl von Kommunen gibt, die nicht mehr in der Lage ist, ihre Einrichtungen gerade im Sport zu finanzieren, Schwimmbäder, Sporteinrichtungen. Und ich glaube, es ist Teil dieses Sondervermögens, dass es auch in diese Maßnahmen fließt.
Dann habe ich noch Herrn Rinke mit der letzten Frage für heute.
Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um die Vorkommnisse im Gazastreifen. Da sind am Wochenende eine sehr große Anzahl von Palästinensern nahe der Stellen, an denen Nahrungsmittel ausgegeben werden, getötet worden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie Erkenntnisse haben, wer dafür die Verantwortung trägt.
Also dem Welternährungsprogramm World Food Program zufolge hat am Morgen des 20. Juli das israelische Militär das Feuer auf eine Menschenmenge eröffnet, die beim Grenzübergang Zikim auf einen Konvoi der VN-Hilfsorganisation wartete. Wir verurteilen Das sind die Informationen, die wir vom World Food Program erhalten haben. Wir haben keinen Anlass, an diesen Informationen zu zweifeln, haben aber auf der anderen Seite keine eigenen Erkenntnisse dazu. Ganz grundsätzlich gilt, wir verurteilen jeden Beschuss von Zivilistinnen und Zivilisten in einer humanitären Verteilungssituation. Gewalt, die sich gegen Zivilisten auf der Suche nach humanitärer Hilfe richtet, ist vollkommen inakzeptabel. So etwas darf sich nicht wiederholen und muss lückenlos aufgeklärt werden. Wir teilen den dringenden Aufruf des World Food Programs, die humanitäre Hilfe nach Gaza nun sofort in viel größerem Ausmaß und über die bewährten Systeme der UN zuzulassen. Das war auch das Ziel der Vereinbarung zwischen der EU und Israel, die nach über einer Woche nicht in ausreichendem Maße umgesetzt wird.
Darf ich eine Nachfrage stellen an Herrn Cornelius? Denn der Kanzler hat ja letzten Freitag, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit dem israelischen Ministerpräsidenten noch mal telefoniert. Hat er da dieses Thema, natürlich jetzt nicht diese letzten Toten, aber diese ständigen Vorkommnisse, die es da gibt, angesprochen? Und hat er vom israelischen Ministerpräsidenten irgendwelche Zusagen bekommen, dass die Israelis da die Maßnahmen zur Versorgung der Zivilbevölkerung verändert, verbessert?
Also der Bundeskanzler hat am Freitag im Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten noch einmal betont, das ist zum wiederholten Mal, dass die humanitäre Hilfe vollumfänglich in den Gazastreifen gelangen muss, dass es zu einer sicheren und menschenwürdigen Versorgung kommen muss. Und der israelische Ministerpräsident war auf der anderen Seite der Adressat dieser Forderung und hat sie dann auch zur Kenntnis genommen.
Aber keine Zusagen gemacht. Also zu
über die Reaktion des israelischen Präsidenten kann ich ja keine Auskunft geben.
Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die produktive Regierungspressekonferenz und schließe dieselbe. Danke.